Bevor es mit der aktuellen Podcast-Folge losgeht, ein ganz wichtiger Hinweis in eigener Sache für jeden, der gerne Steuern sparen möchte. Wir haben ein paar Webinare aufgesetzt. Was machen wir da drin, Stefan?
Wir werden 1,5 Stunden Zeit verbringen mit Martin Richter, dem besten Steuerberater für Immobilieninvestoren in ganz Deutschland. So sind wir zumindest überzeugt. Und in dem Webinar wird der Martin einmal strukturiert durch alle Bereiche durchgehen, die ich als Investorin, als Investor drauf haben muss, die ich verstehen muss und wo ich mich strukturieren muss, um wirklich steueroptimiert vorzugehen, sehr, sehr viel schneller Eigenkapital aufzubauen und Vermögen aufzubauen und das Ganze auch mit ein paar Grafiken unterlegen, damit sehr, sehr gut nachvollziehbar ist. Ein paar Downloads wird es geben. Ich glaube, mit die am besten investierte Zeit, die man da reinstecken kann.
Genau, Ehegattenschaukel, 15%-Regel, VV GmbH, Holding, was kann ich alles tun, um Immobilien möglichst steuerfrei zu vererben? All diese Dinge werden besprochen. Es ist ein Live-Webinar, 100% kostenlos. Jeder, der sich anmelden mag, kann das gerne tun. Am besten gleich anmelden, immocation.de/Steuerwebinar. Da gibt es die Termine und da geht es zur Anmeldung. Viel Spaß.
Und aber auch wieder der Punkt, hätten wir es privat gemacht, hätten wir uns ja wieder das Darlehen geben müssen aus der Holding, ne?
Ja, das ist richtig. Wobei das ja nicht stört. Ja. Ja. Also die gerade wenn es, wir hatten ja das Darlehensbeispiel mit einer privaten Immobilie.
Ja.
Stell dir das mal mit einer vermieteten Immobilie vor.
Ja.
Das ist übrigens meine Sollbruchstelle, die ich fürs Finanzamt einbaue, für eine Betriebsprüfung. Ihr nehmt jetzt wieder privat, aber für eine vermietete Immobiliendarlehen auf. 2% Zinsen, ihr zahlt 20.000 Euro. Wenn jetzt das Finanzamt kommt und sagt, 4% wären richtig gewesen, dann würdet ihr auf die zusätzlichen 20% wieder diese verdeckte Gewinnausschüttung bezahlen, also 5.000 Euro Steuern, Kapitalertragssteuer. Aber so fair ist das Steuerrecht dann. Es würden dann auch 40.000 Euro Zinsen bei euch privat abgezogen werden. Also auf Vermietungsebene macht ihr 8.400 Euro gut. Das ist ein Case, wo der Betriebsprüfer was findet und ihr dadurch privat noch Steuern spart. Und deshalb habe ich mir auch sehr niedrig verzinsliche Darlehen für meine Vermietungsobjekte aus der Holding rausgegeben. Man kann ja gerne das finden. Würde bei mir privat sogar noch zu einer Steuererstattung führen.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Stefan und ich sind seit 9 Jahren Immobilieninvestoren. Wir haben erst 6 Wohnungen gekauft, kleine Wohnungen in unser Privatvermögen. Dann haben wir einen größeren Immobilienbestand aufgebaut in verschiedenen VV GmbHs. Wir haben nebenbei ein Unternehmen aufgebaut namens Immocation, das operativ für uns natürlich auch Geld erwirtschaftet und einige andere Dinge getan. Wir planen jetzt zum Beispiel Neubauimmobilien zu kaufen, weil wir von der Sonder-AFA profitieren wollen. Und viele andere Dinge haben wir in den letzten 9 Jahren steuerlich entschieden. Und jetzt haben wir ein bisschen Schiss, weil Deutschlands bester Immobiliensteuerberater sitzt neben uns und bewertet mal alles, was wir getan haben. Hallo, Martin.
Hallo, ich sag mal so, ich habe ein paar Taschentücher dabei und die sind nicht für mich gedacht.
Ja, und hallo, Stefan.
Hi.
Also am Ende ziehe ich mich eh aus der Nummer ganz einfach raus.
Ja, ich bin extra nervös, weil ich viele von den Dingen quasi zur Umsetzung gebracht habe.
Genau, also jetzt... Wir fangen jetzt einfach mal vorne an und gehen durch alles, was wir so getan haben. Wir können hier jetzt nicht präzise in alle Zahlen reingehen. Es ist unmöglich, über unser Immobilienportfolio jetzt jeden Teilaspekt dann raus, aber quasi von der Systematik her. Ja? Also, wir beide fangen an. Wir sind zu dem Zeitpunkt Konzernangestellte, verdienen ein 6-stelliges Bruttojahresgehalt, also im Spitzensteuersatz und gut verdient. Und wir haben 6 kleine Wohnungen gekauft mit der Idee, dass sie für unser Alter vorsorgen. Die Wohnungen sind alle in B-Lagen, Ludwigsburg, Heidenheim und Bonn, jeweils 2, und haben von Anfang an leicht positiven Cashflow gehabt und wir haben sie damals einfach privat gekauft.
Und da ist die erste Frage, als Bruchteilsgemeinschaft oder als GbR?
Als GbR. Ja. Einer hat Marco alleine, eine ich alleine gekauft, weil wir beide erstmal einmal diesen Prozess für uns durchmachen wollten, danach 4 als GbR.
Wie er schon guckt.
Da steht auch die...
Wie er schon guckt.
Ja, gut. Findet den Fehler, ja. Da steht auch die GbR wirklich im Grundbuch.
Steht die GbR im Grundbuch.
Weil häufig schreibt das Finanzamt, auch wenn 2 Leute gemeinsam eine Immobilie kaufen, schreibt das Finanzamt GbR drüber.
Steht die GbR im Grundbuch.
So, das ist erstmal super gut im Grunde genommen, wer als GbR kauft.
Yes.
Ihr habt jetzt 2 Möglichkeiten... diese Immobilien zu optimieren. Und da wäre es vielleicht ratsam, sich jetzt schon mal Gedanken zu machen, weil ja dann nächstes Jahr die 10-Jahresfrist ausläuft.
Bei der ersten sogar dieses Jahr, ja.
Ihr könnt diese Immobilie im Rahmen einer Ehegattenschaukel verkaufen. Das heißt, jeder verkauft seinen GbR-Anteil. Das wäre grunderwerbsteuerfrei.
An unsere Ehefrauen?
An eure Ehefrauen, genau. Oder, ja, genau. Stefan, an mich dann, weil wir...
Ihr habt ja gerade in der letzten Folge, ja. Richtig.
Oder ihr wandelt, und jetzt ist gleich die nächste Frage, wandelt die GbR um in eine GmbH? Auch das geht seit 1. Januar 2024 grunderwerbsteuerfrei. Da ist aber die Frage, habt ihr für jede Immobilie eine eigene GbR gegründet?
Nein. Es sind, also wie gesagt, zwei Wohnungen haben wir jeweils einfach nur alleine. Vier Stück befinden sich in einer GbR.
Das ist dann die Lücke-Läubel
GbR? Vermögensverwaltende Immobilien GbR, genau.
Ja, okay. Man könnte jetzt also in Abhängigkeit davon, wie positiv die im Cashflow sind, und zwar nach dem Verkauf oder nach dieser Wandlung, müsste man die Entscheidung treffen, macht man das im Rahmen einer Ehegattenschaukel letzten Endes, jeder mit seinem GbR-Anteil, oder macht man das im Rahmen einer Umwandlung?
Da erstmal noch kurz auf die Entscheidung damals, weil ich glaube, viele, die am Start sind, stehen da genau vor dieser Entscheidung. Also die Idee war erstmal, wir halten die für immer. Und sie sind unsere Altersvorsorge, was tatsächlich auch sehr gut funktioniert hat, weil wir die sechs Immobilien dann nach ein, zwei Jahren auch wirklich gut entwickelt haben. Und jetzt sind das, ich schätze jetzt, das sind jetzt irgendwie schon 8% oder so, ne? Die meisten von denen. Also sie funktionieren wirklich gut. Und wir haben damals noch ungefähr 2% Zinsen, 2% Tilgung. Also da ist mit sicherlich auch ein steuerlicher Gewinn. Hätte man die damals besser in der VV gekauft?
Wahrscheinlich ja. Also wahrscheinlich ja, wenn ihr die so gut entwickelt habt und das 8%er sind bei 2% Zinsen von damals. Ihr habt sie wahrscheinlich als 5%er gekauft, habt von Anfang an steuerlichen Überschuss gemacht und wart damals ja noch im Konzern, das heißt Spitzensteuersatz. Trotzdem würde ich das jetzt niemandem als Fehler anlasten, dass man die ersten Immobilien erstmal privat kauft. Man weiß ja noch gar nicht, ob das Immobiliengeschäft überhaupt was für einen ist, ob man dann da Spaß dran hat oder ob es einen einfach nur annervt die ganze Zeit, und dann wäre es schlimm. Man hätte eine komplette Holdingstruktur mit VV GmbH gegründet und merkt nach der dritten Immobilie, ich habe gar keinen Bock mehr drauf. Ja. Also steuerlich ein kleiner Fail, wirtschaftlich nachvollziehbar.
Genau, und tatsächlich, also wir haben am Ende die GbR ehrlicherweise nicht aus steuerlichen Erwägungen gemacht, sondern weil wir es wirklich zusammentun wollten, aus der Überzeugung, dass wir gemeinsam mehr erreichen. Wäre aber jetzt steuerlich auch clever gewesen, dann zumindest eine GbR zu wählen, weil aus der GbR hinterher zum Beispiel das Überführen in eine GmbH leichter ist. Ne?
Richtig, das wusstet ihr aber damals noch nicht.
Das wussten wir nicht.
Ich würde jetzt mal sagen, auch eine kaputte Uhr geht zweimal am Tag richtig. Ja. denn dieses Gesetz wurde erst zum 1. Januar 2024 geändert, das sogenannte MOPEC, das quasi eine GbR. Das
haben wir vorhergesehen.
Dachte ich mir.
Ich meine, da wäre ich jetzt ordentlich reingelaufen, weil ich gesagt hätte, doch, hatte ich auf dem Radar, dass das kommt.
Das heißt quasi, dass die GbR zum formwechselfähigen Rechtsträger ernannt wurde, und beim Formwechsel kann man dann auch die Grunderwerbsteuer sparen. Das ist die einzige Umwandlungsart im Grunde genommen in dem Sinne, wo man das machen kann. Und das Gute wäre, wenn ihr jetzt umwandelt, das ist zwar grunderwerbsteuerfrei, aber das gilt trotzdem einkommensteuerlich als Verkauf in die GmbH. Das heißt, es wird wieder ein Wert gehoben, wie im Verkaufsfall, also mit neuer Bemessungsgrundlage für die Abschreibung. Ihr hättet dann in dieser entstehenden GmbH eine neue Abschreibung. Und was ihr auch noch hättet, wäre in Höhe der Differenz zwischen dem Darlehen und die Bank kann jetzt hier nicht raus. Dieser Formwechsel ist eine Gesamtrechtsnachfolge. Ja. Also das ist also in der Regel keine Möglichkeit für die Bank, aus diesem günstigen Darlehen zu kommen. Und jetzt sind die vier Immobilien ja, weiß ich nicht, sagen wir mal 600.000 Euro wert, vielleicht. Ihr habt aber nur noch 250 Darlehen drauf. In Höhe der Differenz, diese 350.000, entsteht ein sogenanntes steuerliches Einlagekonto, weil ihr der GmbH quasi diesen Wert geschenkt habt. Bringt 600 Immobilien ein, nur 250 Darlehen. Und diese 350.000 könnt ihr euch dann steuerfrei wieder herausnehmen aus der GmbH.
Aber das muss ja eine neu entstehende GmbH sein in dem Moment. Die hat ja die 350.000 nicht auf dem Konto.
Richtig.
Die können wir uns entnehmen, sobald sie die auf dem Konto hat.
Ja, und das kann man zum Beispiel so machen. Also Ausschüttung bedeutet nicht Auszahlung.
Ja.
Wir reden von den 350.000. Ihr würdet quasi einen Gesellschafterbeschluss fassen.
Ja.
Liebe GmbH, schütt uns 350.000, weil du die aber nicht hast, schuldest du uns die 350.000.
Ja.
Ihr habt jetzt eine GmbH mit 600.000 Vermögen und 600.000 Euro Schulden.
Ist nicht überschuldet, die ist 0 auf 0.
Die ist nichts wert.
Und wir haben privat eine Richtig. Forderung gegen die GmbH in Höhe von 950.000.
Genau. Hm? Und jetzt könntet ihr die GmbH, weil die nichts wert ist, also bei einem Verkauf entsteht auch kein Gewinn, könntet ihr die mit unter eure Holding drunter bauen. Allerdings nur zu 89%, weil sonst Grunderwerbsteuer anfällt. Aber jetzt hättet, jetzt hättet ihr quasi eine GmbH, macht einen Share-Deal für 89%, die anderen 11%, die legt ihr in 10 Jahren nach, dann ist auch die Grunderwerbsteuer vom Tisch. Ja. Aber jetzt ist das eine 89%ige Tochter eurer Holding.
Und die Holding hat das Geld.
Und die Holding hat das Geld, aber darf auch ein sehr günstiges Darlehen in die Gesellschaft
Ich wollte gerade fragen, wo kommt jetzt die Kohle her? Jetzt nimmt die Holding, macht jetzt für ein 0,5% Zinsen oder für noch weniger, macht den Gesellschafterdarlehen über 350.000 an die neue Tochter, sagt, herzlich willkommen in der Familie, hier hast du erstmal Startkapital, wir machen das bei uns in der Familie so. 350.000 und dann sagt die GmbH, cool, aber Mist, die schuldig sowieso schon und schüttet sie aus an Marco und Stefan.
Richtig.
Und dann haben wir mit der Aktion 350.000 Euro steuerfreies Geld auf unserem Konto, während wir die Immobilien behalten.
Richtig. Merkst du, wer sich freut?
Ich freue mich mega. Also mal wieder, habe ich schon erwähnt, dass der beste Stunden, den ich habe, Gespräche mit Martin sind. Das waren jetzt 5 Minuten für 350.000 Euro.
Wir kommen ja immer noch zu den Ausschüttungen, die er macht, wo ja üblicherweise 25% Steuern anfallen.
Ja.
Er hätte dann quasi, wenn man das so rechnet, wenn man das so kann, auf 350.000 Euro hättet ihr 25% Ausschüttungsbelastung gespart. Das sind
90.000
Euro. Ja, 87.500 Euro.
Okay, wenn wir in jedem Thema so lange reden, wird das 3 Stunden, aber ich versuche es mal ein bisschen weiterzuführen.
Viel mehr Immobilien habt ihr doch gar nicht.
Ja.
Ich würde noch kurz anmerken, dass 90.000 Euro gespart in 5 Minuten ein Stundenlohn von ungefähr 1 Million Euro ist.
Ah, Moment, aber umgesetzt ist es noch nicht. Ja,
du hast aber noch nicht meinen Stundensatz dagegen die Rechnung kommt.
Also, jetzt gehen wir gleich zu Immobilienkäufen. Wir haben dann mit Co-Investoren verschiedene Immobilienportfolios aufgebaut. In Brandenburg, in NRW und in Bayern. Ich fasse wahrscheinlich gleich Brandenburg und NRW zusammen, möchte aber vorher einen Exkurs machen. Wir haben ja dann Immocation gegründet, wir haben unsere Jobs auch gekündigt und haben gesagt, wir wollen alles reingehen, wollen eine Plattform aufbauen für Immobilieninvestoren. Das ist gewachsen, ist mittlerweile ein großes Unternehmen. Es arbeiten 85 Leute für Immocation, also es ist wirklich ein großer operativer Betrieb, der uns auch sehr beschäftigt. Und geistesgegenwärtig, wie Stefan schon zu dem Zeitpunkt war, hast du gesagt, wir brauchen eine Holding, die wir da drüber hängen. Das ist an sich erstmal ziemlich schlau. Ne? Dass wir eine Holding haben. Wir reden gleich darüber, dass wir eine gemeinsame Holding haben, aber erstmal, dass wir eine Holding haben.
Also in dem Kontext, aus meiner Sicht, nützt die Holding nicht so viel, weil die Holding soll ja dazu dienen, dass jeder Gesellschafter Ausschüttung erstmal steuerfrei in seine Vermögenssphäre bekommt. Und wenn ihr nicht wirklich jeden Morgen nebeneinander aufweckt, was nach meinem Kenntnisstand nicht der Fall ist, dann habt ihr nicht diese einheitliche familiäre Vermögenssphäre. Also Ehegatten dürfen bei mir eine gemeinsame Holding haben. Ihr mit eurer einheitlichen Holding, ihr seid jetzt auch in unterschiedlichen Lebenssituationen, sage ich mal. Jetzt kann zum Beispiel sein,
ich bin sehr sparsam, hat Fliegen als Hobby.
Ich eher erfolgreich.
Ja.
Jetzt sagt er, ich habe hier also Kind, Elternzeit, unser Familieneinkommen ist jetzt geringer. Ich könnte mir so eine Ausschüttung gönnen, weil ich gerade nicht bei den 25% bin. Du würdest sagen, ich brauche diese Ausschüttung nicht, denn ich zahle 25% Steuern auf Geld, was ich im Privatvermögen gar nicht brauche. Und deshalb habe ich ja immer gesagt, Holdings für alle. Das habe ich euch ja aber erst beigebracht, nachdem wir uns kennengelernt haben.
Das ist vorher passiert.
Ja.
Also du hast, glaube ich, Finger genau in die richtige Wunde. Ne? Also es ist ein Thema, das wir auf dem Schirm haben.
Das ist auch in der Praxis so. Also jetzt zum Beispiel rede ich gerade über ein Eigenheim, was eine Ausschüttung erstmal bedeutet, weil ich das Eigenkapital auf dem Konto brauche. Und wir sind wirklich gefangen darin, darüber zu sprechen. Die Ausschüttung muss ja für beide dann in gleichen Teilen passieren mit der gemeinsamen Holding, wo er natürlich sagt, wenn wir das Geld jetzt rausholen, muss ich es ja jetzt versteuern.
Ja. Ausschüttung
zum Glück sind wir uns einig, obwohl wir nicht in einem Bett schlafen, funktioniert es recht gut, aber ist tatsächlich ein Thema.
Ist schwierig zu lösen, solange man eine gemeinsame Gesellschaft
hat. Richtig, es sei denn, du kaufst jetzt auch gefälligst noch ein Eigenheim.
Ja, genau, es ist halt Zufall, wenn es wirklich dann synchron irgendwie stattfindet. Und Lass uns gleich einmal ganz kurz gedanklich skizzieren, wie wir es lösen können. Wir möchten jetzt quasi eine Holding-Ebene drüber ziehen, die dann jeweils Marco und mir getrennt gehört. Ja. Also wollen es quasi jetzt nachträglich lösen. Das geht. Hat eine Zeitdimension, glaube ich, auch, bis es dann wirksam ist und so weiter. Ne?
Aber wie geht's denn? Erklär doch mal kurz.
Ja, vielleicht erklärst du es einmal.
Also wenn ich Kapitalgesellschaftsanteile, die ja sehr werthaltig sind, in eine andere Kapitalgesellschaft einbringen muss, muss ich immer die Anteilsmehrheit übertragen, damit das steuerlich privilegiert ist. Mhm. Ihr habt 50-50, da ist schlecht mit Anteilsmehrheit. Jetzt gibt es zwei verschiedene Wege.
Ja.
Der erste Weg ist, ihr legt eure 50-prozentigen Anteil erstmal in eine GmbH und KUKA und wandelt diese dann um. Es gibt noch einen smarteren Weg. Und ich weiß jetzt, dass wie viele Leute jetzt hier Gestaltungsmissbrauch schreiben werden. Ich erkläre es aber, warum es keiner ist. Es gibt die Möglichkeit, dass du, Stefan, dem Marco 0,1% deiner Anteile verkaufst.
Und dann rennt der weg.
Richtig. So kennen wir ihn. Oder erfährt
davon. Das nächste Tag in der Schweiz und das war's. Ja.
Jetzt kann er diese Anteilsmehrheit steuerfrei in eine eigene Holding einbringen.
Ja.
Verkauft deine Holding 0,2% an Stefan zurück. Jetzt hast du die Anteilsmehrheit, bringst es in deine Holding ein. Jetzt verkaufst du ihm nochmal 0,1%, dann habt ihr wieder 50-50 oder du rennst weg jetzt. Ne?
Ja.
Je nachdem. So, und das ist, sagt die Fachliteratur, es reicht eine sehr kurzzeitige Anteilsmehrheit.
Ja.
Und das ist deswegen kein Gestaltungsmissbrauch, weil es gilt ja diese 7-Jahres-Frist und das ist eine eigene Missbrauchsnorm im Umwandlungssteuergesetz. Da gibt es so einen juristischen Grundsatz, das spezielle Recht verdrängt das einfache Recht. Also lex specialis derogat legi generali, falls ihr lieber Latein mit mir redet. Und da hat man das spezielle Recht, wo man sagt, hier ist eine Missbrauchsnorm drin, es kann dieser 42 Abgabenordnung Gestaltungsmissbrauch nicht mehr anwendbar sein.
Weil quasi genau spezifiziert ist, wie ein Missbrauch oder das Nichtgewollte aussähe. Und solange das nicht erfüllt ist, ist es dann damit abschließend erledigt.
Und auf diese 0,1% zahlt ihr ja auch Steuern. Also das wird dann besteuert.
Ja.
Aber dann hättet ihr jeder eine Holding und könntet schon ab Januar 2026 steuerfrei ausschütten. In dem Fall müssten wir bis Januar warten, weil dann erst die Gewerbesteuerfreiheit auf die Ausschüttung greift, sonst wären es 16%.
Okay, es wäre aber damit quasi in einer Serie von Notarterminen, sagen wir mal, muss jeweils im Handelsregister vollzogen sein und so wahrscheinlich, also sagen wir mal drei Notartermine, also einmal 0,1%.
Unser Notar macht die gesamte Beurkundung in einem Termin.
Und reicht die nacheinander ein.
Wir haben es schon zweimal als Kanzlei jetzt quasi durchgeführt. Man geht einmal zum Notar, setzt die Unterschriften.
Einfach mit laufenden Urkundennummern ist
richtig. Okay. Und der Notar muss dann immer erst die nächste Urkunde einreichen, wenn die erste vollzogen wurde.
Okay, das heißt, das ist in einer Serie von hintereinander folgenden Beurkundungen in einem Termin möglich. Und dann, damit ist es abgeschlossen. Wir haben separate Holdings. Und mit Wirkung 1.1. des Folgejahres können wir dann auch wieder Ausschüttungen.
Genau.
Weil, wenn wir dieses Jahr schon eine Ausschüttung gemacht haben, 2025, dann die würde nachträglich, wäre die nicht gewerbesteuerfrei, weil das ganze Jahr quasi das so bestehen muss. Wir müssten also eigentlich am besten das mit Wirkung zum 1.1.26 machen, das Jahr 26 keine Ausschüttungen machen und dann im Jahr 27 wieder die Ausschüttung.
Wir haben dieses Jahr nicht ausgeschüttet.
Wir müssten noch eine andere Sache beachten. Wenn ihr jetzt einfach ausschüttet, das Finanzamt will immer erstmal trotzdem diese 25% haben. Kapitalertragssteuer.
Ja.
Und wenn ihr das jetzt im 1. Januar macht.
Im Moment nicht, weil wir eine Bescheinigung haben dafür, dass wir es nicht machen müssen.
Ja. Das habt ihr die Bescheinigung.
Die haben wir, die ist also auf 3 Jahre so.
Genau. Ja. Dann kann man brutto gleich netto ausschütten. Und für eure neuen Holdings braucht ihr diese Bescheinigung neu. Die ist ja immer für einen Ausschüttungsempfänger. Ja.
Kriege ich jetzt wenigstens ein Lob, dass ich die Bescheinigung für 3 Jahre habe?
Sehr gut. Ja. Das hast du auch gut gemacht. Aber ich glaube, du kommst ja etwas zu gut weg.
Wir haben ja noch genug Themen. Ja, so nicht. Ich will es auch nochmal jetzt in einfachen Worten formulieren, weil das ja ein komplexes Konstrukt auch über Jahre geworden ist. Ne? Also wir haben zusammen mehrere Unternehmen. Das eine ist eben Immocation, es gibt aber auch Immobilien GmbHs. Die erwirtschaften Gewinne. Das hängt alles unter einer Holding. Das heißt, es entsteht dort Geld. Auf dieses Geld haben wir erstmal auf unserer privaten Ebene keinen Zugriff. Das landet alles in der Holding. In die Holding kriegt man das Geld fast steuerfrei, nämlich mit 1,5%.
Ne? Also Immocation kann Jahresüberschuss mit 1,5% Besteuerung an die Holding ausschütten.
Ja.
Ne?
Das ist quasi unsere Spardose. In der Holding liegt das. Dort können wir, das kommen wir gleich noch zu, auch wieder reinvestieren. So kamen dann die Immobilienthemen zustande. Und überhaupt waren sie möglich. Das Problem ist, das Rauskriegen von der Holding auf unsere privaten Ebene, weil die uns die Holding gemeinsam gehört, bedeutet 50-50 gehört, bedeutet, wir müssen immer, wenn ausgeschüttet wird, 50-50 ausschütten. Und deshalb müssen wir jetzt ein Konstrukt finden, wie wir die Holdings auftrennen können. Und das haben wir jetzt ja tatsächlich, also das ist jetzt real, das können wir tun.
Vielleicht damit als Zwischenergebnis erstmal keine Holdings für alle durchgefallen.
Ne? Ja.
Und ich will noch eine Sache, weil ihr das jetzt, weil wenn Marco jetzt das Kapital braucht für seine private Immobilie, warum muss das ausgeschüttet werden? Mhm. Ihr bekommt demnächst diese 350.000 von den vier Immobilien. Darlehen. Was spricht zum Beispiel dagegen, dass die aktuelle Holding das erstmal als Darlehen gewährt an Marco und dann macht man das so, nehmen wir mal an, das ist jetzt eine Million, ne? Als Darlehen an dich gewährt und dann macht man das so, ihr schüttet dann mal 2 Millionen an eure eigenen Holdings aus. Du kriegst deine in Cash und die Ausschüttung, die an Marcos Holding erfolgt, ist kein Cash, sondern eine Forderung gegen ihn privat. Und jetzt kann er mit dieser Forderung alleine machen, die in seine Holding zurückzahlen oder nicht. Das ist dann sozusagen deine Zuständigkeit. Und Stefan ist nicht schlechter gestellt, weil eure Liquidität quasi in deinem Privatvermögen steckt. Ich halte, also ich gebe auch aus meiner Holding, gebe ich mir Darlehen. Und meistens nicht für so teure Konsumgüter, aber zum Beispiel für Immobilien, die ich privat kaufe. Meine Holding ist da mein bester Darlehensgeber. Ich kaufe erstmal eine Immobilie, arbeite quasi mit dem Geld im Privatvermögen, dann hole ich mir eine Finanzierung und dann zahle ich das Geld erst zurück, weil man dann bei einer Bank nach einer Umschuldung fragt, weil schon Darlehen drauf ist und nicht nach einer Finanzierung. Und dann hat man meistens bessere Karten. Das kann man sowohl auf das private Haus anwenden, als auch auf privat investierte Objekte.
Ja. Hat natürlich schon immer noch den Aspekt, dass wenn das ein längerer Zeitraum wäre, dass diese Liquidität quasi jetzt in unserer gemeinsamen Holding nicht mehr arbeiten kann. Ne? Aber tatsächlich ist ein Weg raus.
Das ist ja.
Aber ganz
das
ehrlich, ist ja eure Variante ist, die Million auszuschütten, das sind 250.000 weg, sind einfach nur weg.
Ja.
Deshalb würde ich lieber das als Darlehen geben und zumindest diese 250.000 in eurem Gesamtvermögen mehr zur Verfügung haben. Es kann dann irgendwann zurückgezahlt werden. Ihr habt ja privat noch mehr Immobilien. Mit dem Wissen, dass das funktioniert, kann man auch darauf hinarbeiten, diese Schulden irgendwann zu tilgen durch private Immobilienverkäufe, die nach 10 Jahren steuerfrei sind.
Ja. Was muss der Zinssatz für so ein Darlehen an privat sein?
Also ich würde meiner Holding
eine Grundschuld im zweiten Rang eintragen.
Genau, ich habe da eine Mustervorlage in der Steuerklasse, könnt ihr euch die dann runterziehen. Ne? Da steht zum Beispiel drin, dass wir haben ja in jedem Kaufvertrag eigentlich, dass der Verkäufer dabei hilft, die Grundschuld einzutragen. Ja, ja. Das steht in der Regel zugunsten eines inländischen Kreditinstituts.
Ja.
Und bei mir steht dort auch immer noch meine Holding dahinter. Das ist auch zumindest das Recht habe dort auf eine Grundschuld. Das steht dann auch im Darlehensvertrag mit der Holding. Und das hat mir mal ein Notar gesteckt. Ich kann jetzt nicht dafür garantieren, dass das auch so vom Finanzamt angesehen wird. Aber alleine die vertraglich vereinbarte Möglichkeit der Eintragung einer Grundschuld wirkt schon wie diese Sicherheit, ohne dass sie tatsächlich eingetragen ist, weil ich es jederzeit nachholen könnte. Und insofern könnte man dann vielleicht sogar auf 3% Zins gehen, mit Augen zudrücken und hat dann ein gewisses Restrisiko beim Finanzamt, aber das ist ja dann im Nachkommabereich und 0,5% Zinsen bei 1-2 Millionen Darlehen sind dann jetzt auch nie, zwingt ihn dann steuerlich auch nie in die Knie. Weil nämlich, das will ich noch dazu sagen, nehmen wir mal an, Marco macht 2% Zinsen für 1 Million und zahlt diese 20.000 an seine Holding. Und dann kommt das Finanzamt und sagt, wir sind der Meinung, es hätten 4% angesetzt werden müssen. Dann liegt in Höhe von 20.000 eine verdeckte Gewinnausschüttung vor und die besteuerst du nur mit 25%. Du zahlst also 5.000 Euro Steuern, anstatt 20.000 Euro Zinsen an deine GmbH zu zahlen. Also jetzt rein von der privaten Liquidität bist du sogar noch besser gestellt, nur deine Holding hat es nachsehen, weil die halt diese 20.000 mit 30% versteuern muss.
Ja.
Okay, ich möchte noch mal kurz, warum haben wir das mit der Holding damals gemacht und warum es trotzdem, glaube ich, eine gute Idee war? Ich möchte ihn noch einmal verteidigen, auch so. Erstmal würde Immocation uns im Privatvermögen gehören. Es war für uns klar, dass Immocation eine GmbH sein soll, wegen allen Dimensionen, also von Haftungsbegrenzungen über geringeren Steuersatz auf laufende Einkünfte und so weiter und so fort. Würde Immocation zum Privatvermögen gehören, wäre sämtliche Ausschüttung aus Immocation würde direkt in unser privates Steuervermögen. Wir hätten keine Sparbüchse, wo Geld steueroptimiert rotieren kann und so weiter. Das wäre Mist. Grund zwei, würden wir irgendwann, haben wir jetzt nicht irgendwie gerade geplant, aber würden wir auf die Idee kommen irgendwann, das haben wir damals uns überlegt, ein Unternehmen mal zu verkaufen oder Anteile zu verkaufen, ist das eben etwas, was aus einer Holding heraus sehr, sehr, sehr viel steuergünstiger möglich ist als ein Privatvermögen. Das war der primäre Grund damals. Dafür war es ja trotzdem richtig, selbst wenn wir da gemeinsam drin stecken in der Holding. Ne?
Die Holding an sich war die gute Idee, wir hätten quasi zwei machen.
Wir hätten zwei.
Genau, machen. Auch zwei Holdings sollen. Hätten im Share Deal das von dir genannte Schachtelprivileg anwenden können und hätten beide steuerfrei ihre 50%igen Anteile verkaufen können.
Okay. Jetzt genau, machen wir einen weiter.
Was, Immobilien
jetzt. Genau, jetzt haben wir angefangen, Immobilien zu kaufen. Nachdem wir die 6 Wohnungen hatten, haben wir 2 Jahre keine gekauft, weil wir erstmal nicht mehr groß finanzierbar waren, haben Immocation aufgebaut, haben dann irgendwann auch wieder Eigenkapital, Bonität zur Verfügung, ab die ersten Jahresabschlüsse, haben als nächstes 2 Häuser gekauft in einer C-Lage in NRW, in Essen und haben das mit der festen Absicht getan, dass das Immobilien mit hohen laufenden Überschüssen sein respektive werden sollen, die wir langfristig halten. Wir haben dafür dann eine VV GmbH gegründet, unterhalb der Holding mit einem Co-Investor zusammen. Uns gehörten 50%, dem Co-Investor 50% und haben in diese Gesellschaft dann die GmbH, die Mehrfamilienhäuser gekauft, die beiden. Das nötige Eigenkapital dafür haben wir als Gesellschafterdarlehen von der Holding, die das quasi als Ausschüttung vorher von Immocation bekommen hat, dann in die VV GmbH gegeben. Wir haben nicht geplant gehabt, zu dem Zeitpunkt in größerem Umfang Geld zu investieren in Sanierung oder sowas, ne, sondern wollten die im Prinzip so wie sie sind, vermieten, bestmöglich am Markt. Ne.
Ist der Plan aufgegangen?
Der Plan ist, also das im Großen und Ganzen ist der aufgegangen. Ja, wir haben weder große Beträge bis jetzt in diese Häuser investiert, noch haben wir die verkauft oder sonst irgendwelche Dinge gemacht und die erwirtschaften Überschüsse, ja.
Ja, das ist gut. Dann ist das richtig. Wichtig ist, wenn man so ein Portfolio aufbaut, das ist immer gut, wenn es eine extra Gesellschaft ist, weil, sag ich mal, so ein Mehrfamilienhausportfolio Essen oder Mehrfamilienhausportfolio Magdeburg, die sind immer am Markt zu platzieren, dass man die im Ganzen verkauft. Und da ist natürlich das
später mal die GmbH
Gold wert, genau, wenn man da größere Portfolien unterhalb einer Holding hat, um sie entsprechend dann im Ganzen verkaufen zu können und dadurch diesen steuerfreien Share Deal zu machen.
Wir haben dann im Folgenden 2 weitere Häuser.
Warte, darf ich ganz kurz, aber ich will nur die Grundsatzentscheidung nochmal, hier jetzt quasi Immobilie privat versus VV GmbH, wir hatten es ausführlich im Podcast davor, ist jetzt hier richtig, weil auch der steuerliche Gewinn vergleichsweise hoch ist.
Ja, genau.
Und deshalb soll lieber auf die Mieteinnahmen weniger Steuern bezahlt werden, die sich ansparen in der GmbH und von dort aus her reinvestiert werden, weil sie können ja auch an die Holding weitergegeben werden und in alles mögliche andere investiert werden.
Ganz genau.
Und tatsächlich auch die Grundregel bei uns erfüllt ist, wir sind auf das Geld, diese Überschüsse nicht angewiesen, sondern das ist alles unsere Sparbüchse. Wir haben an sich, zahlen wir uns ein Gehalt aus Immocation. Das Geld in der Holding soll dort mittel- bis langfristig eben weiter erstmal immer wieder thesauriert werden, weiter angelegt werden und so weiter, ne, und kann sich da einfach steueroptimiert mit sich selbst.
Deswegen ist er auch so knausrig mit der Eigenheimausschüttung, ist das Geld weiter.
Ja, er hat es halt verstanden, Marco.
Ist das nicht die Warren Buffett-Nummer, oder? Was dieser Dollar eigentlich wert ist.
Richtig, ne? Er hat ja auch Bill Gates mal zum Essen eingeladen, zum McDonald's. Da fragte wohl Bill Gates, warum lädst du heute mich zum Essen ein? Ich habe noch Gutscheine gefunden. so war er, Nee, auf jeden Fall, genau dafür ist so eine Struktur da.
Ja.
Und da hätte ich genauso entschieden. Ja.
Danach sind wir hingegangen, haben noch 2 Häuser und danach 15, 20 einzelne Eigentumswohnungen in dieselbe GmbH reingekauft. Da kommt jetzt wahrscheinlich von dir ein Kritikpunkt, dass du sagst, das zerhagelt so ein Share-Deal.
Ja, genau. Also ich begleite mit meinen Altmandanten, die da in größerem Stil das machen, die stellen so Portfolien zusammen und verkaufen das dann an halbinstitutionelle Käufer mit einer guten Marge. Und was ich da noch nicht gesehen habe, ist, dass jemand Immobilien kauft im Paket, wo Eigentumswohnungen drin sind, weil diese halbinstitutionellen Käufer, die setzen sich nicht in irgendeine Eigentümerversammlung. Und dort hätte ich jetzt, ist gar nicht unbedingt ein steuerlicher Grund, aber es vermindert diese Share-Deal-Fähigkeit, wenn ich mein Portfolio so, so heterogen ausgestalte. Es sollten homogene, entweder Gewerbemobilien oder Mietshäuser, aber auf jeden Fall einheitlich und möglichst ohne andere Beteiligte wie eine Eigentümergemeinschaft sein.
Also genau, da sind ein paar Mehrfamilienhäuser drin und dann, wie viele Wohnungen hast du gerade gesagt?
Das sind 4 Häuser und 20 Wohnungen.
So, 20 Wohnungen ungefähr, ja.
Wie lange sind die 20 Wohnungen schon drin?
2019, 2020, ja.
Okay, ja, also haben die bald ihre 6-Jahres-Frist hinter sich. Sehr gut.
Ja, weil dann was?
Verkaufen wir die?
Naja, vielleicht nicht unbedingt hier. Also ich habe auch ein Portfolio gekauft im Share Deal.
Willst du noch eins kaufen in Essen?
Nee, ist mir zu weit weg. Im Share Deal habe ich die gekauft und da waren 2 Immobilien drin, die mir eigentlich nicht in dieses Portfolio gepasst haben. Aber da war die 6-Jahres-Frist schon abgelaufen. Und die konnte ich dann quasi, weil durch diesen Share Deal fängt keine Frist neu an innerhalb der GmbH, konnte ich diese Immobilien dann quasi steuerfrei verkaufen, weil man aus einem Betriebsvermögen Anlagevermögensimmobilien nach 6 Jahren mit einer sogenannten 6b-Rücklage verkaufen kann. Das heißt, man verkauft die Immobilie und hat dann 4 Jahre Zeit, eine Ersatzimmobilie zu finden und diesen entstehenden Gewinn auf diese Ersatzimmobilie zu projizieren.
Dann verschiebe ich die Steuerlast, wenn ich das immer weitermache, irgendwie in die Unendlichkeit im Zweifelsfall.
Genau. So, bedeutet aber für uns, wir könnten jetzt dann nach 6 Jahren die 20 einzelnen Wohnungen einzeln verkaufen.
Ja.
Würden darauf nur 15% Steuern.
Oder gar nichts.
Oder gar nichts, weil wir es in die 6b-Rücklage einstellen. Ja. Würden dann im Idealfall wahrscheinlich noch ein weiteres
Haus. Warte mal, machen wir uns nicht, wenn wir 20 Wohnungen verkaufen. Nee, weil wir außerhalb der 5 Jahre sind, machen wir uns auch nicht Gewerbe, also nicht Grundstückshandels. Genau.
Handelsobjekte sind nur die, die man innerhalb von 5 Jahren kauft und wieder verkauft. Und wenn ihr die sowieso länger als 6 Jahre habt, würdet ihr sie außerhalb des Handels verkaufen. Ja. Und darüber hinaus, wenn ich den Gewinn steuerfrei stellen kann, wäre mir im Zweifel auch egal, ob auf den Gewinn Gewerbesteuer anfällt oder nicht.
Ja, ja. Okay, also aber wir können die tatsächlich steuerfrei verkaufen. 20 Wohnungen ist halt ein bisschen Arbeit, ne? Vertrieb für 20 Wohnungen, aber können wir machen. Und dann würden wir wahrscheinlich ein weiteres Mehrfamilienhaus kaufen, um die 6b-Rücklage zu nutzen. Und dann hätten wir ein reines Mehrfamilienhaus-Portfolio, was möglicherweise als Share Deal verkaufbar wäre. Also wir haben die Wohnung gekauft mit der Idee oder die ganzen Immobilien gekauft mit der Idee, sie für immer zu halten. Weil sie auch tolle Cashflows, aber haben wir ein paar Mal schon diskutiert.
Dieses immer behalten, dann ruft euch ein niederländischer Pensionsfonds an und sagt, wir geben euch Faktor 18 auf die Immobilien in Essen, wenn wir das ganze Portfolio bekommen. Und dann sagt ihr, na, wir müssen aber schnell noch dort Eigentumswohnung rausverkaufen. Jetzt habt ihr eigentlich die Gesellschaft schon ein bisschen versaut, weil jetzt Zählobjekte, Due Diligence, ist das doch Handel und so weiter. Ja. Deshalb ist aus Sicht des späteren Verkaufs, müsste die eigentlich sehr sortenrein gehalten werden.
Ja, aber gut, wir können es ja heilen jetzt, indem wir es tun, wenn wir uns da so aufstellen wollen. Okay, jetzt Brandenburg.
Gehen wir als nächstes hin und kaufen, weil das die größte Partnerschaft ist, ne, kaufen einfach im großen Stile entwicklungsbedürftige Mehrfamilienhäuser.
2-Parteienhaus ist das kleinste, 40-Parteienhaus ist das größte.
Genau, in, ich würde sagen, B- bis C-Lagen, je nachdem, welche Einzelstandorte.
Also Speckgürtel Berlin, ne?
Ja. Boah, erweiterter Speckgürtel teilweise.
Ja, also aber bis eine Stunde Fahrzeit, aber sowas wie Nauen oder Eberswalde oder. Ja.
Ne? Ja. Mit wieder der festen Absicht, diese Immobilien sehr langfristig zu halten. Das soll unser bedingungsloses Grundeinkommen sein, auf das wir irgendwann mal zurückgreifen können, wenn alle anderen Einkommensquellen uns nicht mehr zur Verfügung stehen, wir nicht mehr arbeiten können wollen und so weiter und so fort. Also sehr langfristig gedacht. Und mit der klaren Erwartung, dass die sich jeweils deutlich in Richtung Cashflow positiv in kurzer Zeit entwickeln können, teilweise halt gekauft mit schlechten Mieten und so, ne? Also beim Ankauf ist mal egal, aber in kurzer Zeit dahin zu entwickeln, innerhalb von ein paar wenigen Jahren, mit schon der Idee, dass wir auch Geld in Sanierungen stecken müssen, damit mit Sicherheit auch Werte heben. Ehrlicherweise aber haben wir 2 Dinge unterschätzt. Wir haben unterschätzt, wie stark sich die Mieten steigern lassen. Also wir haben teilweise sind wir jetzt 30, 40, teilweise 50% in der Miete höher als das, was wir damals als Soll definiert haben.
Eberswalde war Sollmiete, weiß noch 8,50 Euro beim Ankauf, wo wir gedacht haben, also wenn wir jetzt neu vermieten, kriegen wir 8,50 Euro, mittlerweile kriegen wir 13 Euro.
So, krass. Mega. Auf der anderen Seite stecken wir aber auch viel mehr Geld in die Immobilien. Ehrlicherweise, teilweise haben wir unterschätzt, was Dinge kosten. Teilweise haben wir jetzt aber auch ganz bewusst entschieden, hey, es ist so viel Potenzial in der Miete drin, wenn wir es richtig machen, lass uns die Häuser einfach komplett auf links drehen. Also wir machen wirklich aus hässlichen alten Häusern wunderschönen neuen Wohnraum, wo alles gemacht ist. Ne? Nagelneue Balkone, jede Wohnung, jedes Bad, neue Treppenhaus, neue Außenbereich, neu. Es ist einfach toll, da dann zu wohnen. So.
Es machen übrigens Bodo und Martin.
Ganz wichtig, Bodo und Martin machen da bei uns aus dem Coaching-Team, zwei Profi-Investoren, machen da einen unglaublich tollen Job. Und genau, wir freuen uns, dass wir dieses Thema zusammen machen dürfen, aber die Arbeit machen Bodo und Martin. Ja. Genau, haben wir damals entschieden, machen wir in einer GmbH. Wir beide sind wieder beteiligt. Bodo und Martin sind jeweils mit ihren eigenen Holdings. Punkt für die beiden. Ja.
Die haben es besser gemacht.
Beteiligt, ja. Genau. War das die richtige Entscheidung?
Die Frage ist, in welchem Zeitraum die Sanierung stattfindet?
Ja, im Prinzip direkt Abkauf. Du willst jetzt auf die 15%-Grenze hinaus.
Die habt ihr gerissen im Regelfall.
Die haben wir, okay. Also wir haben in vielen Fällen 50-100% des Kaufpreises sogar investiert.
Also ihr wärt Privatvermögen nie dazu gekommen, diese Kosten direkt steuerlich absetzen zu können. Und bei so umfangreichen Sanierungen, wir haben ja in der vorherigen Folge diese 15%-Regel gelernt zu verschieben durch Übergang, Nutzen und Lasten. Auch dort hätte man wahrscheinlich es nicht geschafft, den Übergang, Nutzen und Lasten 3 Jahre nach hinten zu schieben. Nein. Da hätte kein Käufer oder Verkäufer mitgemacht. Insofern ist das alles richtig, das in eine Gesellschaft zu machen. Ja.
Da haben wir schon oft drüber nachgedacht hinterher, weil eigentlich so viel Geld, wie wir da in die Sanierung stecken, es tut schon weh, das jeweils nicht privat von der Steuer abzusetzen.
Du hast aber, es gibt da noch eine zweite Ebene. Die 15%-Grenze ist ja nur ein Thema. Wenn du jetzt wirklich den Wert der Immobilie nochmal reinsteckst, bist du im Bereich der Herstellungskosten, weil die Finanzverwaltung hier der Meinung ist, dass du dadurch ein Objekt anderer Wertgängigkeit, Marktgängigkeit herstellst. Und da bist du in den Herstellungskosten. Und von daher, selbst bei Umgehen der 15%-Grenze, denke ich, dass so eine umfangreiche Sanierung dann auf der zweiten Stufe im Bereich der Herstellungskosten gelandet wäre und dann auch ein steuerlicher Abzug nicht möglich ist.
Aber jetzt, also ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren, das ist, glaube ich, sehr über einen Kamm geschert. Ich glaube nicht, also wir reißen wahrscheinlich bei fast jedem Haus die 15, ist ja pro Haus, ne?
Es wird pro Haus betrachtet, richtig?
Ja, ja.
Martin? Ja, teilweise sogar, wenn das Haus geteilt ist, hat jede Eigentumswohnung eigene 15%-Grenze. Und innerhalb eines.
Also pro Grundbuch.
Innerhalb eines einheitlichen Grundbuchs hast du unterschiedliche Wirtschafts- und Funktionszusammenhänge. Und da kann zum Beispiel, wenn unten eine Gewerbeeinheit ist, hat die eine eigene 15%-Grenze und die darüber liegenden Wohnungen insgesamt haben eine eigene 15%-Grenze. Das ist, okay. Man muss das sehr genau betrachten.
Dann lass uns mal nur kurz durchgehen, du hast recht. Also ich mache mal 3 Extrembeispiele. Wir kaufen ein 2-Parteien-Schwammhaus, das in einem Paket mit drin ist. Ne? Das mussten wir mitkaufen.
Schwammhaus heißt, es gab Hausschwamm.
Ein Haus mit 2 Parteien und echtem Schwamm. Was also schlimmstmögliches Investment, dieses Haus. Wir hätten am liebsten Geld bezahlt dafür, dass wir es nicht nehmen müssen.
Wir haben es quasi geschenkt bekommen.
Wir haben das jetzt tatsächlich aber an einem Punkt, Bodo und Martin haben das an einem Punkt entwickelt mit viel Aufwand und auch Geld, dass das jetzt wirklich vernünftig wieder dasteht. So, ne? Da, also musste man sofort machen, war auf jeden Fall deutlich mehr als 15%. Hätte man privat jetzt auch nicht sinnvoll anders machen können.
In so einer Dimension hat man ja in der GmbH schon irgendwie noch eine Haftungsbeschränkung, die bei einem Schwammhaus vielleicht auch besser anfühlt, als das privat zu machen, oder? Also alles gut, alles richtig. Gut.
Dann nehmen wir mal klassisch so Eberswalde. Mehrfamilienhaus, sehr schlechte Istmieten, Sollmieten, also sagen wir mal Istmiete 4,50 Euro, 5 Euro, Sollmiete 8,50 Euro im Ankauf. Dann merken wir irgendwann 13,50 Euro. Und fangen an, am Fließband wirklich die Wohnungen
also zu sanieren. Also deutlich die 15%-Regel.
Deutlich die 15%-Regel. Dann fangen wir bei manchen auch noch an, irgendwie Balkone und sowas.
Ja. Was ist, wenn wir da jetzt in Jahr 4 sanieren?
Dann wären die normalen Wohnungssanierungen sofort gegen eure Steuer zu rechnen. Also und die Balkone nicht, weil das sind die Vergrößerung der Nutzfläche. Also die Balkone als Einzelmaßnahme wäre dann Herstellungskosten. Aber alles, was ihr innen drin macht,
das tun wir, da sind wir jetzt ja in Jahr 4.
Also hätten wir, das ist am Ende dann ja ein Business Case, das hätte man sehr sauber rechnen können und müssen. Man verzögert die Mietentwicklung, weil man die Wohnung erst deutlich später anfasst. Man lässt den Status quo einfach drei, das hätte man machen können, hätte man 3 Jahre stehen lassen können. Hat auch so ein bisschen jetzt, man, also ja, schwer, man nimmt, man nimmt nicht steuern, ja. Ne? Ja, ja gut, dann, also, du vermietest es einfach in einem schlechten Zustand neu für eine schlechte Miete. Ja, ja. Du im Zweifelsfall mit einem befristeten Mietvertrag, weil du sagst, im Jahr 4 wird saniert. Oh. Hätte man machen können, kann man rechnen.
Ja. Ja, drei Jahre stehen lassen muss ja gar nicht sein. Die notwendigen Sachen machen, kleine Sachen,
ja.
Dann überschreitet man halt ein kleines bisschen die 15%-Grenze.
Ja.
Schade, aber in Jahr 4 macht man dann die großen Maßnahmen und dreht, wie du sagtest, die Immobilie auf links.
Auch das ist dann nicht ein einheitlicher Vorgang, nee, genau. Weil das einzelne Wohnungssanierungen sind. Richtig. Also das wird nicht zusammen addiert.
Nee.
Okay. Okay, es hätte man wahrscheinlich machen können, wenn.
Wir investieren seit Jahr 4. Was er jetzt schon, die sind ja 2021 spätestens gekauft worden.
Ja.
Da sind wir jetzt in Jahr 4 und wir haben immer noch einige Investitionen, zumindest bei ein paar Häusern vor uns. Die können wir noch.
Ja, gut, aber jetzt, wir haben sie aber in der GmbH, wir können sie jetzt nicht mehr im Privatvermögen machen. Das ist ja eine Frage.
Nee.
Es wäre möglich gewesen,
aber für sie die GmbH privat, ist ja trotzdem toll.
Ja, die GmbH, die 15%-Grenze, doch eh nicht.
Doch, hat sie. Aber in der GmbH ist es egal.
Also es ist so, okay, sie hat sie, aber es spielt keine Rolle wegen der Steuerhöhe.
Richtig,
so,
genau.
Ja, fair ja. Okay. Aber
Moment, warum spielt es keine Rolle wegen der Steuer?
Ja, weil die Steuer so gering ist.
Also dass die Steuer ist 15%.
Ja, aber in der GmbH würde ich aus bilanzpolitischen Gründen gar nicht auf die 15%-Grenze setzen. Weil wenn du eine Maßnahme sofort in den Aufwand nimmst, nehmen wir mal an, du investierst 100.000 Euro,
dann
ist dein Stammkapital von 25.000 sofort bei minus 75 und du musst dich vor der Bank rechtfertigen. Mm. In der GmbH argumentiere ich genau andersrum. Mm. Da will ich das auf den Immobilienbestand zubuchen, dass ich meiner Bank dann die BWA schicken kann und sagen, guck mal, was wir für geile Typen sind. Wir haben ja übelst saniert und trotzdem nicht mal Verluste erzielt.
Also sofort absetzen ist in der GmbH eigentlich raus.
Ja, würde ich gar nicht machen.
Ja.
Machen wir übrigens auch tatsächlich nicht, genau. Ja. Wir hätten sie aber privat kaufen können. Wir hätten das irgendwie aussitzen, verschieben, was auch immer können. Wir hätten das hier natürlich, dass wir den allergrößten Teil der Dinge ab Jahr 4 machen. Jetzt habe ich zwei Punkte. Das eine ist gar nicht was Finanzielles. Diesen Schwung, den du hast, du bist jetzt in diesem Thema richtig drin und du hast jetzt die Teams, die Bautätigkeiten machen können. Ne? Du hast gerade den Drive. Jetzt gerade sind wir 4 am Start und machen dieses Projekt mit diesen Immobilien. Das muss man auch berücksichtigen. Das kann man nicht mal eben 3 Jahre pausieren und dann wieder auf Play drücken, glaube ich. Ganz wichtiger Punkt.
Ja.
Das wahrscheinlich wäre schon ein Argument dagegen gewesen, warum wir es nicht getan hätten. Aber würden wir es privat tun, wo würde jetzt die Kohle herkommen? Weil das Geld ist in der Holding.
Darlehen
an privat. Okay, genau. Aber dann schulden wir jetzt von privat ja ernsthaft Zinsen.
Ja, wobei, also wenn man das sieht, könnte man ja ein relativ kurzfristiges Darlehen aufnehmen für den Ankauf.
Ja.
Dann mit der Holding diese Sanierung zwischenfinanzieren.
Ja.
Und dann holt man sich bei der Bank das große Darlehen, die das erste Bankdarlehen und die Schuld bei der Holding ab.
Als Umschuldung.
Und dann, wenn ihr so die Mieten gesteigert habt, ihr habt jetzt zum Beispiel auch das Thema, ein und dieselbe Bank darf gar nicht innerhalb von 5 Jahren dieselbe Immobilie unterschiedlich bewerten. Ihr steckt jetzt in dieser Finanzierung drin mit 13 Euro Miete, was ihr nie geglaubt hättet.
Ja, aber stimmt nicht. Also wir haben schon Kapitalbeschaffung gemacht.
Okay.
Nach 2 Jahren die ersten und wir machen sie jetzt wieder. Also das geht dann schon, aber
Dann habt ihr das gut gelöst. Würde mich interessieren, wie bei derselben Bank nochmal Geldquote für dieselben Immobilien? Oder?
Ja.
Okay,
ja.
Sehr gut. Im Regelfall gelingt es nicht so schnell, was ich so höre.
Wir haben wirklich einen guten Job in der Entwicklung gemacht, Bodo und Martin, und dann auch eine gute Arbeit, das darzustellen, auch von Anfang an mit der Bank darüber zu sprechen, was wir vorhaben und so weiter. Und
gilt im Übrigen auch für die Immobilien, die wir mit Tobi haben. Ne? Wir haben in Fürstenwalde noch ein Haus und in Magdeburg das Haus. Auch in Magdeburg haben wir schon Kapital wiederbekommen von der Bank. Auch in größerer Größenordnung. Also es hat auch da funktioniert.
Okay, aber dann würde man sich das aus der Holding nach privat leihen. Das wäre eigentlich elegant. 3 Jahre das Ganze aussitzen erstmal. Ne? Also man kauft die Immobilie, finanziert sie irgendwie mit einer Bank. Vielleicht auf 5.
Ist das ein Einmaleffekt. Also ihr geht jetzt davon aus, dass wir die dann doch danach noch übertragen wieder, oder? Weil wenn wir die jetzt wirklich für 20, 30 Jahre halten oder für immer halten.
Ja, das wäre es ja gewesen. Wir hätten eine GbR gemacht, wir hätten zu viert eine GbR gemacht, die GbR hätte die Immobilie privat gekauft, wir hätten die ersten 3 Jahre so gut wie gar nichts gemacht. In Jahr 4 hätte unsere Holding der GbR ein Darlehen für die Sanierung gegeben, wir hätten Jahr 4, 5, 6 saniert, wir hätten am Anfang ein Darlehen vielleicht auf 5 Jahre festgemacht und hätten dann nach Jahr 5 das Ganze erst umgewandelt in eine GmbH, nachdem wir fertig sind.
Und hätten einen hohen steuerlichen Verlust in Jahr 4 privat.
Genau, hätten in Jahr 4 und 5 großen steuerlichen Verlust produziert.
Die Umwandlung kann erst nach 10 Jahren passieren.
Die kann erst nach 10. Dann hätten wir ein Darlehen auf 10 Jahren abgeschlossen, hätten die ganze Nummer nach 10 Jahren in eine VV GmbH übertragen.
Darlehens in Anspruchnahme hat ja nichts mit der 10-Jahres-Frist zu tun.
Ich habe das nur versucht, das irgendwie kongruent zu gestalten, auch mit Umschuldung, keine Vorfälligkeiten.
Ja, aber du kannst ja trotzdem nach 5 Jahren umschulden auf die höheren Beträge. Darlehen der Holding wird abgelöst und dann wandelst du mit Darlehen nach 10 Jahren.
Ja.
Wenn das zweite Darlehen dann erst 5 Jahre läuft, wandelst du in die GmbH um.
Wäre das der bessere Weg gewesen?
Das will ich jetzt gar nicht sagen, denn so habe ich jetzt die Zahl noch nicht überblickt und ich habe jetzt auch noch nie herausbekommen, ob das rein betriebswirtschaftlich besser gewesen wäre, wenn ihr die ersten 3 Jahre ausgesessen hättet. Oder
gut, ja. Ich glaube, in der Praxis nicht umsetzbar, vor allem wegen dem Punkt, den Stefan gesagt hat. Wir gehen jetzt alle an den Start, wir entwickeln jetzt die Immobilien, das ist genau richtig. Ja. Und tatsächlich haben wir da schon massiv Werte gehoben. Also hätte man jetzt versucht, die Immobilien in einem schlechten Zustand zu lassen über 3 Jahre.
Aber gerade wenn du sagst, massiv Werte gehoben, sind alles steuerfreie Werte in eurem Privatvermögen. Und dort, wo ich langfristig halte und massiv Werte hebe, wäre das dein nächstes Eigenheim gewesen, Marco, privat, steuerfrei.
Also muss man, glaube ich, wirklich attestieren. Also wir haben mehrere Millionen Euro in Summe in wertsteigernde Maßnahmen gesteckt über alle diese Immobilien hinweg, die mit Sicherheit zur Wertsteigerung geführt haben, in doppelter Höhe von dem, was wir da reingesteckt haben. Also es geht um ordentliche Millionenbeträge an Wertsteigerungen, zusätzlich zu der Tatsache, dass wir das hätten steuerlich geltend machen können. Es liegt nahe, dass wenn man es nur wirtschaftlich betrachtet, dass das steuerlich besser gewesen wäre,
jetzt das privat zu machen. Haben wir noch die Thematik, dass es ja unbedingt als passives Einkommen behalten wollt. Also wenn ihr jetzt diese Wertsteigerung schon erzeugt habt, seit dem Jahr 6, ihr könntet den kompletten Bestand steuerfrei jetzt auf den Markt kaufen, auf den Markt werfen und dann dieses Spiel eine Runde größer mitspielen. Jetzt ist einmal in der GmbH, vielleicht sogar im Share-Deal, vielleicht sogar oder Messe-Deal mit 15%, das würde ich, oder 0% wegen der 6B-Rücklage, das würde ich jetzt wirklich überlegen, ob das unbedingt das passive Einkommen sein muss oder das, was ihr aus dem Gewinn dann reinvestiert.
Ja, man muss halt wieder reinvestieren, ne? Hast du den nächsten Job. Aber ja.
Richtig, aber als Immobilieninvestor wollen wir ja den nächsten Job haben, oder?
Ja. okay. Jetzt haben wir noch einen, also ich könnte mir vorstellen, kommen wir auch schlecht weg. Jetzt haben wir noch ein Portfolio-Teil.
Ich finde, wir sind so mittel weggekommen.
Ja, es passt, also im Großen und Ganzen.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir die wirklich wegen dieses Punktes am Ende nicht wieder so getroffen hätten.
Glaube ich auch. Ich glaube auch in der Praxis hieß mal, wie wir uns da durchhandeln. Ne?
Gibt ja auch noch diesen Punkt mit 4 Leute, GbR, wer geht in die Darlehen rein, wie sieht das in der Vermögensbilanz aus?
Gesamtschuldnerische Haftung.
Gesamtschuldnerische Haftung, wem wird welches Darlehen zugeordnet? Es kann auch in der privaten Vermögensbilanz sehr blöd sein, sowas zu machen.
Haus mit Schwamm dabei. Ja.
Also, ja.
Genau. Okay, also wird gnädig
hier. Ich kämpfe hier.
Ja, jetzt 25 Immobilien.
Na, wir hatten ja ausgemacht vorher, dass ich nicht so ganz zusammen schimpfen darf, oder?
Also 25 Immobilien in Bayern. eher leicht Cashflow negativ, vor allem weil wir sie variabel finanziert haben, weil wir sie dann elegant umschulden wollen. Genau in der Zeit ist die Zinserhöhung passiert. Also Cashflow negativ, wahrscheinlich aber langfristig ein guter Wertsteigerungscase, alle in einer VV GmbH.
Ich dachte, da hätten wir drüber gesprochen. Ja. Da hab ich noch gesagt, mach das doch privat. Das sind ja 25 einzelne Wohnungen, oder? Wenn ich es noch richtig
weiß. Ein Haus ist, glaube ich, dabei. Okay. Ja, aber
man hätte einzeln mit Wertsteigerung verkaufen können an eure Struktur wieder und dort dann steuerfrei. Die wäre dann auch immer im Bestand geblieben, die Immobilien, aber man hätte halt steuerfrei Geld aus der Struktur ziehen können. Also Cashflow-negativ ist ja nicht das Problem für die VV GmbH, aber wenn sie jetzt auch noch steuerlich negativ sind, wäre das relativ schmerzlich, wenn dieser Verlust in einer GmbH gefangen ist, wo ja nie wie im Privatvermögen verrechenbare Einkünfte zur Verfügung stehen.
Ich glaube, ehrlicherweise, wir haben zu der Zeit haben wir so unendlich viele Dinge gleichzeitig gemacht. Ne? Wir haben schon so halb aus dem Affekt heraus einfach, okay, wir machen jetzt hier ein neues Business, wir brauchen eine neue GmbH, lass mal loslegen, so nach Schema F. Ne? Und dann,
ich jetzt nicht, ob ich die Ausrede gelten lassen kann.
Das ist jetzt schon Verteidigungsmodus.
Nee, also tatsächlich, völlig ehrlicherweise, das wäre als GbR wahrscheinlich cleverer gewesen. Jetzt, wie kommen wir raus aus der Nummer? die Dinger haben wir gekauft 2022 primär. Ja, wenn wir bis 2028 warten und dann die 6B-Rücklage wieder ziehen können, dann können wir das am Ende eigentlich wieder alles in der GmbH konsolidieren und könnten das in ein Objekt investieren, das in so einer GmbH richtig aufgehoben ist. Ja. Ne?
Wenn es die Wertsteigerung dann gibt, natürlich, ne?
Ja, genau. Aber damit würden wir die Wertsteigerung am Ende dann auch steuerfrei quasi in der GmbH machen und dann wäre die Frage, was ist ein sinnvolles Nachfolgeobjekt in einer solchen Gesellschaft?
Genau, und aber auch wieder der Punkt, hätten wir es privat gemacht, hätten wir uns ja wieder das Darlehen geben müssen aus der Holding, ne?
Ja, das ist richtig. Wobei das ja nicht stört.
Ja.
Also die gerade wenn es, wir hatten ja das Darlehensbeispiel mit einer privaten Immobilie.
Ja.
Stell dir das mal mit einer vermieteten Immobilie vor.
Ja.
Das ist übrigens meine Sollbruchstelle, die ich fürs Finanzamt einbaue für eine Betriebsprüfung. Ihr nehmt jetzt wieder privat, aber für eine vermietete Immobilie ein Darlehen auf. 2% Zinsen, ihr zahlt 20.000 Euro. Wenn jetzt das Finanzamt kommt und sagt, 4% wären richtig gewesen, dann würdet ihr auf die zusätzlichen 20% wieder diese verdeckte Gewinnausschüttung bezahlen, also 5.000 Euro Steuern, Kapitalertragssteuer. Aber so fair ist das Steuerrecht dann. Es würden dann auch 40.000 Euro Zinsen bei euch privat abgezogen werden. Also auf Vermietungsebene macht ihr 8.400 Euro gut. Das ist ein Case, wo der Betriebsprüfer was findet und ihr dadurch privat noch Steuern spart. Und deshalb habe ich mir auch sehr niedrig verzinsliche Darlehen für meine Vermietungsobjekte aus der Holding rausgegeben. Man kann ja gerne das finden. Würde bei mir privat sogar noch zu einer Steuererstattung führen.
Okay. Wir haben jetzt noch, also wir haben noch zwei Themen, die wo wir durchgehen können, glaube ich, sinnigerweise. Ich glaube, wir versuchen sie ein bisschen kürzer zu machen. Wir haben natürlich noch mehr, würden wir jetzt komplett unsere ganze Steuer, wir haben noch jetzt Private Equity Investment gemacht, wir sind Business Angel bei Yakasa und solche Geschichten, aber das lassen wir mal außen vor. Ich würde einmal noch gerne sprechen, dass wir, also haben wir noch nicht gemacht, wir kaufen jetzt Neubau, Wohnungen, zwei Stück von Freunden eigentlich von uns, die ein Bauträger-Business jetzt aufbauen, an dem wir uns auch selber beteiligen wollen, weil wir an den Case glauben, dass die Sonder-AFA einen super Effekt hat und grundsätzlich mal Kapitalanleger im hohen Steuersatz sehr von solchen Immobilien profitieren können und dann einen sehr werthaltigen, nachhaltigen Neubau haben. Und wir selber kaufen dort dann auch Wohnungen, mit der Idee, eben unsere Ausschüttungen aus der Holding möglichst wenig oder gar nicht zu besteuern.
Ja, das ist gut. Man kann ja die Sonderabschreibung, also die habt ihr, diese QNG40-Thematik erfüllt ihr. Alle Immobilien, die aktuell fertig werden, haben ja zusätzlich die degressive Abschreibung. Und die sind miteinander kombinierbar. Man kann dadurch in den ersten 4 Jahren ungefähr 38,6% der Immobilie abschreiben, wenn der volle Betrag unter diese beiden Normen fällt.
Was unfassbar viel ist.
Und dann investierst du 1 Million, bankfinanziert im besten Fall, und hast 386.000 Euro steuerliche Verluste.
Das heißt, wir können uns wie viel ausschütten aus der Holding?
Dadurch, dass man die Ausschüttung ja mit dem Teileinkünfteverfahren besteuert, also nur 60% steuerpflichtig sind, rechnen jetzt die 386.000 Euro mal durch 0,6. Ihr könntet euch in Summe 643.000 Euro steuerfrei ausschütten.
Also, weil das ist, also wir müssten quasi für 1 Million Neubauwohnungen kaufen, die an sich ein Case sein müssen, wo wir langfristig zumindest dran glauben. Ja. Die müssen jetzt nicht super Cashflow, die haben Scheißrenditen, ehrlich gesagt, erstmal. Aber die haben natürlich einen super Steuervorteil.
Ja, aber dann will ich ganz klar auch an die Leute hier sagen, eine Immobilie sollte sich erstmal schon ohne den Steuervorteil rechnen, und den nehme ich dann on top gerne mit, jetzt nur den Steuervorteil in Anspruch nehmen und deshalb das Investment zu einem guten Investment machen, wäre natürlich bitter, wenn man dann doch irgendwie arbeitslos wird oder so und einem fehlt dann der Steuervorteil, um die Rate zu bezahlen. Ne?
Ja.
Das finde ich übrigens, ein super spannendes Thema. Ne? Also ich gebe dir recht, auf der einen Ebene, und auf einer anderen Seite finde ich, ist es auch nicht wegzudiskutieren, dass der Steuervorteil ganz genauso Geld aufs Konto bringt wie mehr Miete und jede andere Art der Einkünfte. Also wenn ich jetzt an den Zahnarzt, der seit 20 Jahren erfolgreich ist und es gibt keinen Grund daran zu glauben, dass Zähne in Zukunft nicht mehr relevant sind in seinem Markt, der 400.000 Euro im Jahr verdient und der entscheidet sich jetzt eine Immobilie zu kaufen, bei der es ihm primär um diesen Steuerspareffekt geht. Ja. Warum in Gottes Namen soll das für ihn jetzt nicht richtig sein, dass er das macht? Ne? Also, weißt du, was ich meine?
Ja, hundertprozentig.
Was natürlich, es gibt genauso die Gegenbeispiele mit den Steuersparimmobilien in Leipzig vor 30 Jahren oder wann das. Ja, du weißt, ne, wo dann wirklich Leute genau damit auf die Schnauze gefallen sind, die ihr vermeintlich hohes Einkommen 3 Jahre später nicht mehr hatten und die steuerlichen Verluste auf einmal ein Bumerang wurden.
Oder die nach 10 Jahren die Immobilien unter dem Preis von damals verkauft haben, weil man gierig wird.
Ja.
Also vielleicht, um dort irgendwie einen Mittelweg zu finden, sollte der Kaufpreis schon angemessen sein für die Immobilie.
Ja, absolut.
Und man muss da auch darauf achten, dass da nicht der komplette Steuervorteil obendrauf gerechnet ist.
Ja, ja, 100%.
Absolut.
Nee, aber was ich nur sage, die Rendite ist natürlich deutlich schlechter, wenn du eine Neubauimmobilie kaufst. Ja. Ist ja logisch, weil die viel mehr kostet auf einen Quadratmeter wie eine gebrauchte Immobilie. Da sagst du aber jetzt hingucken, dass trotz der schlechteren Rendite ich sichergestellt habe, dass ich die Rate auf jeden Fall darauf bedienen kann, auch ohne den Steuervorteil. Ja. Wir nehmen aber jetzt quasi den Steuervorteil mit und das fand ich gerade spannend, was du ausgerechnet hast. Wenn wir jetzt dann für 1 Million sowas kaufen, dann können wir, und das ist ja tatsächlich real für uns, dass wir gerne Geld aus unserer Holding rausholen wollen, 670 irgendwas, 1000.
643.
643.000.
Ja, aber dann ist ja gerade erstmal der Verlust weg. Wenn ihr in dem einen Jahr vielleicht noch auf euer Geschäftsführergehalt verzichtet, dann könnt ihr ja noch auffüllen, sage ich mal, bis 100.000.
Ja.
Steuerpflichtige Ausschüttung, also durch 0,6, sind ja nochmal, ich glaube, dann 166.000 Euro mehr. Also dann sind wir schon insgesamt bei 810.000 Euro, die ihr ausschüttet und habt dann nur. Ich hatte es für mich mal durchgerechnet, so je nachdem, wie viel private Kosten ihr noch Geld machen, private Krankenversicherung etc., kommt ungefähr bei 11.000 Euro Steuern dann raus.
Und deswegen, das ist für uns so ein guter Case, dass wir auch eben dran glauben, dass, ich meine, das ist spannend, ne, dass es jetzt irgendwie so eine Sonder-AFA gibt.
Ja. Und die Degressive eben.
Und die Degressive. Und das müsste ja schon dazu führen, dass auch Neubauvorhaben wirklich realisiert werden, weil es gibt, ich sage mal, genug Hochkommer Zahnärzte, die ja wirklich so ein Problem
da haben. Aus eigener Erfahrung, die Unsicherheit auf dem Bau ist ja nie der Käufer, den es immer geben wird, wenn man eine gute Immobilie anbietet, sondern die Vorschriften, die einen Bau über so viele Jahre ziehen, unmöglich machen, Behörden, Brandschutzthemen. Das ist, ich glaube, die große Unbekannte, weshalb sich Leute fürchten, zu bauen. Ja.
Ja, also ja, klar, aber trotzdem hat man jetzt ja gesehen, mit den gestiegenen Zinsen kann man nicht sagen, dass die Käufer noch da waren, ne? Sondern der Neubau, das Neubauproblem, was es jetzt gab, wurde wirklich da hervorgerufen, dass die Zinsen so gestiegen sind. Wir brauchen dringend den Neubau. Ich fand das total spannend, dass es jetzt mit der Sonder-AFA einen Weg gibt oder mit dem QNG-Modell, nenne ich es mal, einen Weg gibt, wo wir beide noch sagen, oh, für uns ist es attraktiv, einfach wirklich einen Neubau zu kaufen. Hätte ich niemals gedacht.
Ja.
Und das vielleicht hilft das ja ein bisschen in der Fläche, dass mehr Wohnraum entsteht. Ja. Okay, also das wurde jetzt ganz klar bestätigt.
Privat ist gut. Hätte ich nicht anders gehandelt.
Und gibt auch
wenn wir das jetzt in der VV geben, wäre man
da wäre ich ausgerastet, ja.
Gibt es jetzt aber auch nicht so viele Alternativen. Also Denkmalimmobilie kaufen, selber sanieren, führt in eine ähnliche Richtung steuerlich.
Ihr macht es wieder als GbR?
Wir machen es als GbR.
Genau. Ja. Man könnte jetzt auch mal überlegen, ob ihr vielleicht, wenn es um 20 Wohnungen beispielsweise geht, dass jeder 10 kauft halt. Weil ja, wenn dann jeder eine eigene Holding hat, gibt es ja vielleicht Vermögensaspekte, wo man unterschiedlich dann.
Ach so.
Aber GbR ist glaube ich, auch gut. Wichtig ist, dass der Verlust im Privatvermögen ankommt.
Ja.
Ich glaube, auch wegen eurer Hochzeit versucht Martin die ganze Zeit uns auch ein bisschen auseinanderzubringen.
Ja, das ist auf mein Vermögen
abgestimmt. Ja.
Richtig, ja.
Denkmal wäre eine Alternative. Ja, irgendwie bewegliche Wirtschaftsgüter, die sich über kurze Zeiten abschreiben lassen, sowas wie Solaranlagen wäre theoretisch etwas, das privat im Steuerlichen helfen kann, das man verrechnen kann. Ja. Mit allen Nachteilen, die das hat, das ist ein eigenes Geschäftsmodell, das man verstehen muss, das hat große Abhängigkeiten einfach vom Strommarkt und sowas, also da muss man sich, glaube ich, wirklich mit auskennen und wir haben das für uns erstmal verneint. Gäbe es noch einen Weg raus aus der Nummer? Immobilien einfach im Privatvermögen kaufen, wo man intensiv saniert, ab Jahr 4, die voll in die Sofortabschreibung laufen und in dem Jahr entsprechende Ausschüttungen machen. Ne?
Genau.
Ja, das sind die großen.
Richtig. Also es gibt ja da so eine Regelung oder Regel, wie ich meine Struktur auch aufgebaut habe. Das ist gar nicht schwer. Die heißt eigentlich Verluste ins Privatvermögen, Gewinne in die Struktur. Und damit habe ich Gewinn in der Struktur allokiert und immer wenn privater Verlust entsteht, erhöhe ich halt meine Ausschüttung oder mein Geschäftsrückhalt, um das mit den entsprechenden Verlusten zu verrechnen.
Ja. Okay, noch ein Thema. Wir haben, wie lange ist das her? Anderthalb Jahre oder so, haben wir auch gesagt, wir wollen strategisch in den mobilen Handel gehen. Also auch wieder über Co-Investoren-Modelle, weil wir uns sehr wohlfühlen mit unserer Immocation-Tätigkeit und das auch Großteil unserer Zeit, deswegen machen wir alles über Co-Investments. Ja. Haben tolle Partner kennengelernt, mit denen wir die Möglichkeit haben, Handelsdeals zu machen, hauptsächlich Aufteilergeschäft. Erstmal ein Satz, warum machen wir das? Weil wir sagen, unser Immobilienbestand buy and hold, den haben wir schon sehr, sehr gut aufgebaut. Da kommt mit sich ja noch was dazu über die Zeit, aber das ist was erstmal gut funktioniert. Und jetzt glauben wir, dass die Marktphase gar nicht schlecht ist und für uns eher kurzfristiges Geld eigentlich interessant ist, weil langfristig sind wir durch den Bestand sehr, sehr gut abgesichert. Also haben wir gesagt, wir legen Geld in Co-Investments und da wurden jetzt Häuser gekauft in München, die aufgeteilt werden und die Wohnungen werden einzeln abverkauft. Als ein Beispiel. Wir fangen jetzt gerade eine zweite Partnerschaft an in Rostock, wo das quasi dort auch gemacht wird. Und das haben wir ja logischerweise auch nicht im Privatvermögen jetzt.
Ja, genau. Also Immobilienhandel, ganz klar, gehört in eine Kapitalgesellschaftsstruktur, weil immer die Problematik besteht, dass bei einem Immobilienhandel auf privater Ebene die privaten Immobilien mit infiziert werden.
Ja.
Da habt ihr ja jetzt nie so viele, bis auf die ersten 6 Immobilien, also die 4 gemeinsam, die sind ja vor dem Immobilienhandel gekauft. Also das hätte ich jetzt auch keine Infizierungsthematik gesehen, aber man geht ja davon aus, dass beim Immobilienhandel in der Regel ein Gewinn entsteht und den will man natürlich nicht privat besteuern müssen, wenn man schon im Spitzensteuersatz ist.
Also das jetzt grundsätzlich dazu, jetzt ist das aber ein bisschen komplizierteres Beteiligungsmodell. Du wolltest jetzt noch über typisch atypisch stille Gesellschaft sprechen.
Ja, ich möchte es mal einmal auseinander dividieren. Es läuft, also es gibt verschiedene Konstellationen. Was man machen kann, ist, man macht einfach eine gemeinsame Handels-GmbH mit einem festen Beteiligungsmodell 50-50. Zum Beispiel, und die eine Partei macht irgendwie Eigenkapitalbonität, die andere Partei macht die tatsächliche Arbeit am Objekt, ein typisches Modell. Gut. Das hat den Vorteil, dass man für Ausschüttung und sowas von diesem Privileg Gewerbekörperschaftsteuerbefreiung auf die Ausschüttung profitiert. Mhm. Ich kann quasi, die Gesellschaft versteuert den Gewinn, die Ausschüttung selbst ist dann aber an die Holding darüber, ist nur mit 1,5% zu versteuern. Ja.
Auch an die gemeinsame Holding.
Auch an die gemeinsame Holding, die man aber ja bald nicht mehr hat. Das ist das einfachste Modell. Vorteil, man spart auf die Ausschüttungen die Steuer. Nachteil, man hat ein zementiertes Verhältnis für das gesamte Handelsgeschäft. Das funktioniert also nicht dann, wenn das Eigenkapital je nach Deal von unterschiedlichen Leuten kommt. Das ist bei einer Partnerschaft zum Beispiel so, ne, weil es da verschiedene Eigenkapitalgeber gibt. Und man hat den Nachteil, dass der Gewerbesteuersatz vom Sitz der Handelsgesellschaft zum Greifen kommt. Der darf grundsätzlich schon deutschlandweit frei gewählt werden. Der muss sich nicht am Sitz der gehandelten Immobilien befinden. Man muss aber plausibel darstellen können, dass man die wesentlichen Entscheidungen dort an diesem Ort auch trifft.
Genau, an der Stelle will ich bitte noch eine Klugscheißer-Korrektur jetzt vornehmen.
Ja, bitte.
Der Sitz ist völlig egal.
Ja.
Den kann man frei wählen. Es kommt auf den Ort der Geschäftsleitung an. Ja. Hast du auch richtig gesagt, dort, wo man die Entscheidung trifft.
Ja.
Und da muss ich halt dokumentieren, dass ich wahrscheinlich in einem kleinen Gewerbesteuerparadies immer mal in einem Büro das Licht anmache und dort meine Gesellschafterbeschlüsse etc.
Genau.
Beschließe.
Genau. Alternative, also wenn das quasi schwierig möglich ist, weil es keine festen Beteiligungsverhältnisse gibt, weil das Geld je nach Deal auch ein bisschen unterschiedlich und so weiter und so fort. Zum Beispiel, weil das auch sein kann, da kommt man ein Deal in der Größenordnung, wo einfach man dann nochmal externe Leute braucht. So, ne? Was kann man dann machen? Jetzt kann man zum Beispiel eine stille Gesellschaft machen. Das ist so ein bisschen, kannst du mal abgrenzen, partiarisches Darlehen versus stille Gesellschaft versus atypisch stille Gesellschaft, weil das ja, glaube ich, jetzt die Spielarten sind, mit denen, wie man das noch machen kann. Ne?
Also rein steuerlich ist das partiarische Darlehen und die stille Gesellschaft das Gleiche.
Okay.
Die stille Gesellschaft ist eine Innengesellschaft, das partiarische Darlehen, da gibt es einen Darlehensvertrag. wo man dann aber auch einen Anteil am Gewinn bekommt und nicht einen festen Zins. Ja. Das heißt, man überträgt das Haftungsrisiko so ein bisschen auf den stillen Gesellschafter oder auf den partiärischen Darlehensgeber, weil man, wenn man großen Gewinn erzielt, wird er geteilt. Wenn man keinen Gewinn erzielt, hat man das Geld faktisch unverzinst gegeben.
Ja.
Die atypische Beteiligung, dort
bei Verlust passiert aber.
Beim Verlust kannst du die stille Beteiligung verlieren. Also dein Darlehen kann im Zweifel weg sein. Beim atypisch stillen Gesellschafter, der hat Rechte wie ein Kommanditist. Da kann zum Beispiel die Buchführung einsehen, da hat Kontrollrechte, Vetorechte. Das kann auch wichtig sein, weil du willst ja gucken, ob dein Gewinnanteil richtig herausgearbeitet, bemessen wurde.
Ja.
Und dadurch, und zusätzlich bist du noch am Gewinn und Verlust etwas beteiligt und an den stillen Reserven, wenn du die atypische stille Beteiligung verkaufst. Und dadurch erzielst du gewerbliche Einkünfte, partiärisches Darlehen, stille Beteiligung erzielen, Kapitaleinkünfte.
Und jetzt klingt ja sowas wie eine stille Gesellschaft irgendwie erstmal ganz smart. Das ist mit relativ wenig Papierkram gemacht, ist schön flexibel zu gestalten. Man kann da ja die Gewinnbeteiligung genauso reinschreiben, wie man das möchte. Man muss nicht ständig beim Notar irgendwelche Gesellschaftsanteile hin und her machen. Das sind jetzt dann diese Ausschüttungen, sind jetzt aber auf einmal auf Ebene der Handelsgesellschaft keine Ausschüttungen, sondern sind jetzt Betriebsausgaben.
Richtig.
Und jetzt gibt es noch irgend so, und das hat, da sind wir nämlich einmal drüber gestolpert, da sind wir so ein bisschen in der Falle gelaufen, jetzt gibt es da noch so eine blöde Grenze irgendwie. Wenn man dann, ich glaube, 200.000 Euro oder irgendwie so ein, irgend so ein Niveau reißt an quasi Kapitalausgaben auf Ebene der Handelsgesellschaft, dann wird auf einmal irgendwie Gewerbesteuer teilweise doppelt fällig.
In den Zurechnungszeitbestand, ja.
Weil das echt, da sind wir echt reingelaufen.
Wer ist denn Darlehensgeber?
Darlehensgeber ist unsere Holding.
Ja, das. Die Holding zahlt ja auch 30% auf Kapitalerträge.
Ja.
Ihr als Privatperson hättet nur 25% gezahlt. Es wäre an der Stelle vielleicht sinnvoller gewesen, ihr hättet ein Darlehen von der Holding aufgenommen, mit 3% fest und hättet es dann als stille Beteiligung in die Struktur gegeben und hättet dann diesen großen Gewinn, den Teil, den ihr nicht durchreichen müsst quasi an die Holding, den hättet ihr mit 25% nur besteuert.
Weil der Gewinn Kapitaleinkünfte darstellt.
Genau.
Ja, jetzt ist unsere Holding zum Glück an einem Sitz, an dem sie keine 30% bezahlt.
Ja.
Der Gewerbesteuerhebesatz ist dort so gering, dass wir unter 25% bezahlen.
Das kann ja nur Grünwald sein, oder?
Korrekt.
Und das gibt es aber einen extra Punkt für uns, oder?
Das habt ihr sehr smart gelöst. Trotzdem zahlt eure Holding jetzt 25% auf einen Ertrag, den ihr auch im Privatvermögen mit 25% hättet haben können.
Und dann ist es im Privatvermögen schon geiler, weil aus der Holding ins Privatvermögen haben wir nochmal eine Aufgabe zu lösen. Da müssen wir jetzt Neubauimmobilien verkaufen.
Genau,
das
aber
ist.
Also der Gewerbesteuer-Move war schon erstmal großes Lob.
Aber für. Du hast ja dann. Natürlich hast du jetzt. Erklär mal kurz das mit der Hinzurechnung bitte nochmal eben.
Also im Paragraph 8 des Gewerbesteuergesetzes, der hat einen Katalog, was man bezahlen darf an Mieten für bewegliche, für unbewegliche Wirtschaftsgüter, für Rechte und auch für stille Beteiligung.
Ja.
Und da wird, ich habe es jetzt nicht genau, das wird nochmal geviertelt und dann im Freibetrag von aktuell, glaube ich, 400.000 unterworfen. Also normalerweise könnte man da auch siebenstellige Kapitalerträge erzielen, ohne dass es zu einer gewerbesteuerlichen Hinzurechnung kommt. Ich müsste jetzt nochmal ins Gesetz gucken. Aber das ist erst ab einer relativ großen Höhe, dass man diese Hinzurechnung hat.
Das wäre aber ein Riesensteuervorteil. Das, also weil wir die ganze Ausschüttung aus der Holding ins Privatvermögen, also in dem Moment, wo Marco jetzt gerade Geld privat gerne hätte, wegen Eigenheim oder was auch immer, ist das toll, wenn Geld aus Handelsdeals im Privatvermögen kommt.
Sag mir bitte nochmal, wie sehr ihr dran beteiligt seid an dieser.
Welchen Gewinnanteil?
Welche mittelbare Beteiligung ihr an dieser Projektgesellschaft habt?
Was heißt mit, also die.
Ist die irgendwie eine Tochter-Enkelgesellschaft der Holding?
Das ist eine 10%ige Enkelgesellschaft der Holding.
Also das müsste jetzt noch einer genauen Prüfung unterzogen werden. Es kann an der Stelle sogar sinnvoll sein, auf 9,9% runterzugehen, dass man weder unmittelbar noch mittelbar zu 10% beteiligt ist und dadurch in die 25%ige Abgeltungssteuer reinkommt.
Ja, weil wir haben gerade nachgeschaut. Ne?
Weil sonst der persönliche Steuersatz privat greifen könnte.
Ja.
Das ist tatsächlich noch, also das, ich wollte deshalb rein, um und so vielleicht nochmal eine Klammer, um diese ganzen Themen zu bilden. Ne? Was machen wir? Wir machen eigentlich, wir haben ein Unternehmen, wir kaufen Immobilien, die wir langfristig halten wollen, an denen wir ganz normale Entwicklungstätigkeiten machen, und wir kaufen und verkaufen Immobilien in verschiedenen Partnerschaften. Das ist jetzt alles erstmal von dem, was da inhaltlich passiert, keine Raketenwissenschaft. Ne? Und wir sind jetzt an so vielen Fragen vorbeigekommen, wo Details einen riesen Unterschied machen, wo man sich wirklich mit beschäftigen muss und wo es dann auf einmal aber um Hunderttausende von Euros an Steuern oder Nichtsteuern geht. Ne? Während man inhaltlich das Gleiche macht, die gleichen Immobilien, die gleiche Arbeit, also du hast dasselbe, was du tust, und es bleibt einfach 100.000 Euro mehr oder weniger auf dem Konto, wenn man die Dinge steuerlich richtig versteht. Ne? Und das ist für mich immer die Magie von diesem Thema. Also warum, man kann sich nicht zu viel damit beschäftigen. Mhm. Ne?
Und wisst ihr, was die letzte Folie ist in unserem schönen Steuerwebinar? Nee. Martins perfekte Unternehmensstruktur, ne? Das letzte Bild, was er malt.
Wo man dann immer merkt, man hat es leider doch noch nicht.
Ja, genau, wo man aber so einen Überblick mal über so eine beispielhafte Struktur, wie sie bei uns ist, wirklich mal bekommt, und da passiert noch viel mehr.
Stick. Die Stiftung fehlt zum Beispiel bei euch noch.
Ja, haben wir auch hier auf dem Zettel, würde jetzt, glaube ich, einen Rahmen sprengen, machen wir mal dann in weiteren Folgen. Genau, aber immocation.de/steuerwebinar möchte ich an der Stelle dringend erwähnen. 60, 90 Minuten live mit dir, du malst Bildchen, gehst durch alle Steuersparmodelle, die es für Immobilieninvestoren gibt, und wir machen da auch wirklich die Basics und fangen an mit den Grundlagen, die, glaube ich, jeder braucht, der Immobilien
besitzt. Aber eben bis hin zur perfekten Strategie, also das ist das,
es wird dann
wenn man schon weiter ist.
Ja, also immocation.de/steuerwebinar, es gibt genau 3 Live-Termine mit Martin Richter, und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bevor es für dich weitergeht zur nächsten Podcast-Folge, nochmal der Hinweis auf unser 100% kostenloses Webinar zum Thema Steuern sparen als Immobilieninvestor mit Martin Richter. Termine gibt's unter
immocation.de/steuerwebinar.